Hallo und willkommen zu unserer Folge. Wir sind Alina und Yannick und zusammen mit euch schauen wir hinter die Kulissen des Mainzer Staatstheaters. Die Idee entstand nach der Folge Let's Talk About Szenografie mit Wolf Güter, die wir euch nochmal verlinkt haben, falls ihr da nochmal reinschauen wollt. Wir hatten Lust, noch mehr über das Theater zu erfahren und deswegen hatten wir das Glück, die Produktion der Oper Salome zu begleiten.
Genau, kurz in einem Satz zusammengefasst, worum geht es denn eigentlich bei Salome? Ihr Stiefvater Herodes begehrt sie sehr und seine Lüsternheit treibt ihn dazu, ihr ein Versprechen zu geben, welches sie im Laufe der Geschichte zu ihren Gunsten ausnutzt. Zur Abfolge der heutigen Folge, wir möchten gerne den Prozess von der Idee bis hin zur Premiere mitverfolgen und haben uns deswegen für 5 unterschiedliche Departments entschieden, die Dramaturgie, Regie, Kostüm, Maske und Darsteller. Wir haben uns deswegen für diese 5 Departments entschieden, da man runtergebrochen sagen kann, dass in der Dramaturgie, die schlägt die Themen der Spielzeit, die Theatertexte und die Regie vor. Die Regie sammelt sich dann ihr individuelles Team zusammen und zusammen gestalten sie dann gemeinsam die Umsetzung der Theatertexte. Und dann ist es die Aufgabe von Maske, Kostüm und so weiter, dies eben handwerklich umzusetzen. Und der Darsteller erweckt dies dann auf der Bühne zum Leben. Genau. Jetzt aber genug geredet, ab ins Theater zum Chefdramaturgen Jörg Vorhaben.
Wir sind jetzt im Foyer des Theaters mit unserem ersten Gast, wenn Sie sich einmal vorstellen möchten und was Sie machen.
Ja, mein Name ist Jörg Vorhaben und ich bin Chefdramaturg im Schauspiel hier am Staatstheater in Mainz.
Sehr gut. Herzlich willkommen und natürlich vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Können Sie einmal erklären, was genau ein Chefdramaturg denn macht?
Ja, ein Professor sagte mal zu mir, viel lesen, viel schauen und viel schreiben. So würde ich das mal im Grunde beschreiben. Also die Aufgabe sind 2 große Blöcke eigentlich. Das eine ist, den Spielplan zu gestalten und sozusagen als Hausdramaturg zu arbeiten, also zusammen mit dem Intendanten, dem ganzen Dramaturgenteam, wir sind zu viert im Schauspiel, und auch den Regisseuren zusammen den Spielplan zu gestalten, also welche Stücke wir machen, welche Regisseure hier arbeiten, uns die Themen zu überlegen, dann diese Produktion eigentlich ja auch zu gucken, wie die so gut zusammenwirken und alles drumherum. Und das andere ist, die andere Hälfte, die man macht, ist man Produktionsdramaturg. Jeder von uns betreut so 4 Produktionen pro Jahr. Und da ist man eigentlich ab der Entscheidung, dass man dieses Stück macht und welches Regieteam das macht, arbeitet man ab dem Punkt eigentlich bis zur letzten Vorstellung in dieser Produktion, also besorgt Sekundärmaterial, liest das Stück, guckt, welche Übersetzung gibt es. Wenn es ein Roman ist, schreibt man vielleicht mit dem Regisseur den Roman zum Theatertext um, überlegt zusammen, wer könnte diese Rollen spielen, ist bei den Besprechungen dabei zwischen Bühnenbildner, Kostümbildner und Regisseur, gibt da so sozusagen Outside Eye, gibt dazu Kommentare, ist vom Probenbeginn dabei, bei den Proben, gibt Feedback für den Regisseur, aber auch für die SpielerInnen und so weiter.
Können Sie einmal noch erklären, wie es denn zum Theater kam und warum es hier in Mainz ist?
Zum Theater kam es eigentlich durch die Schule, weil ich in der Schule Schultheater gemacht habe oder dabei war, das viel Spaß gemacht hat. Ich habe dann aber eigentlich eher erst als Techniker oder so gearbeitet und über viele Umwege, das wäre jetzt ein bisschen zu ausführlich, den Weg zur Dramaturgie gefunden. Das war die zweite Frage.
Dabei. Warum in Mainz?
Warum in Mainz? Na, Mainz ist eine schöne Stadt, ist ein tolles Theater. Zusammen als Team mit Markus Müller, der ja hier Intendant ist am Theater, haben wir 8 Jahre lang zusammen, waren wir tätig am Staatstheater in Oldenburg und dann kam sozusagen der Ruf aus Mainz und wir sind als komplettes Team nach Mainz gegangen, 2014 begonnen und fühlen uns hier wohl.
Sie haben ja gerade schon so einen kleinen Vorgeschmack gegeben, was Sie denn schon so alles machen. Das ist ja super breit gefächert. Haben Sie überhaupt so einen geregelten Alltag oder sagen Sie, Sie sind auf jeden Fall immer morgens um 10 hier bis 18 Uhr und wie jemand, der zum Beispiel im Büro arbeitet oder wie variiert das bei Ihnen?
Total. Also von jetzt hatten wir gerade 4 Tage Festival, da ist man dann so 14 Stunden hier pro Tag. Dann gibt es andere Tage wie heute, werde ich mal ein bisschen ruhiger machen mit 6 Stunden. Aber man versucht so oder ich versuche so gegen 10 eigentlich zu beginnen. Dann hängt es sehr, was der Tag bringt. Ob es Vorstellungen gibt, die man abends betreuen muss. Also wir geben ja jeden Abend Einführungen auch in die Stücke, ob man da sein muss oder ob ich in einer anderen Stadt eine Vorstellung gucken muss oder darf, viel eher gesagt. Ja, wie die Situation ist, denn man betreut ja Proben, ob die Proben gut laufen oder ob es Themen gibt, wo man mehr da sein muss und so weiter. Also das ist jeder Tag ist eigentlich anders und häufig passiert auch irgendwas. Es wird jemand krank, dann muss man ganz schnell zusammen mit dem Betriebsbüro überlegen, wer könnte einspringen oder müssen wir die Vorstellung ausfallen lassen. Wir versuchen aber bei uns im Team, weil wir alle auch Kinder haben, sozusagen, dass wir keine Sitzung nach 16 Uhr machen, sodass man das irgendwie schafft, diese Betreuungs, ja, also das, die Kinder abzuholen, sodass man das gewährleisten kann, aber sonst ist das immer relativ flexibel.
Und wenn Sie Ihren Alltag jetzt gegenüberstellen müssten im Vergleich zu am Anfang, wenn so die Ideenfindung beginnt, bis hin zu kurz vor der Premiere, was ist da für Sie der mit stressigste Part? Oder wo sind Sie am meisten eingespannt? Oder ist das so ein durchwachsener Prozess?
Naja, es ist eher so, es laufen immer mindestens 5 bis 10 Projekte gleichzeitig. Also man ist an einer Produktion dran, gerade ein bisschen stärker, die in Proben ist. Aber zum Beispiel, wir haben den ganzen Spielplan für nächstes Jahr schon geplant und redet da über Produktionen, wo man schon ein bisschen die Ideen hat oder Fassung macht. Aber wir sind auch jetzt schon dabei, den Spielplan für 24, 25 zu machen. Also man hat mehrere Bälle immer gleichzeitig in der Luft und da ist es sehr unterschiedlich, wo dann Probleme auftauchen. Und da die Produktionen auch immer sehr unterschiedlich laufen, ist es bei der einen Produktion, wo man am Anfang mehr Stress hat, weil es schwieriger ist, diesen Roman für die Bühne wirklich zu machen. Und manchmal ist es bei der Endprobe, weil man 2 Wochen vorher merkt, das läuft nicht gut, das stimmt noch nicht, da müssen wir richtig hart dran und dann wird es eine total stressige Woche. Und bei manchen Produktionen kann das auch ganz smooth einfach durchlaufen und man denkt, nö, das war jetzt kein Stress.
Und ist es dann Ihre Aufgabe als Schauspielchef-Dramaturg, dies zu koordinieren, wenn Sie sagen, Sie haben manchmal 5 Sachen gleichzeitig am Laufen? Also müssen Sie das dann alles unter einen Hut bringen?
Also man muss sich selber einteilen können, man muss ziemlich in dem Job ziemlich organisiert sein. Man muss sozusagen immer einen Mut zur Lücke haben, weil man kann nicht alles gleichzeitig immer gleich gut behandeln oder betreuen, sondern es gibt immer Sachen, wo man sagt, das müsste ich auch machen, das schafft man jetzt nicht. Und zusammen eben im KBB, also das ist das Betriebsbüro hier, die alle Abläufe organisieren, muss man zusammen eben auch immer gucken, so die Einteilung machen für die Regieassistenten, für den Soufflage, auch im Spielplan gucken, was ja geht so zeitlich, arbeitszeitlich. Und manchmal bauen wir einfach dann, so wie jetzt hier der Mieter oder Shakespeare in Love, finden wir noch mitten in der Spielzeitproduktion und dann müssen wir die auch noch irgendwie schön einpflegen. So.
Okay, also wir haben jetzt eben schon über den Ablauf gesprochen. Haben Sie denn ein Highlight oder was ist so die stressigste Phase in dem ganzen Prozess? Können Sie da vielleicht ein Beispiel geben?
Ach, das ist sehr kompliziert, weil es wirklich bei jedem Stück anders ist und es ist eher so, ach, ein Highlight ist ja immer, wenn eine Idee aufgeht. Also weil man bringt ja immer Leute zusammen, wo man dann teilweise gar nicht weiß, klappt das gut oder nicht. Und dann freut man sich ja auch über die Reaktion des Publikums, ob diese Idee, wo man vielleicht vor 1,5 Jahren hatte, dazu möchte man ein Stück machen, das gut funktioniert. Also zum Beispiel, wir haben eine Produktion gemacht, Sensemann und Söhne, die lief bis vor kurzem hier im Theater und da haben wir uns relativ früh gedacht, Tod und Trauer ist so ein Thema, was man in der Gesellschaft nicht so häufig behandelt oder sich nicht so traut, drüber zu reden. Und da haben wir mit Jan Neumann zusammen gesprochen, das ist ein Autor, aber auch Regisseur, der Stückentwicklung macht, also Stücke schreibt mit den Schauspielern zusammen und haben dann ein Team zusammengestellt an SpielerInnen, wir haben gefragt, wer will sich mit dem Thema beschäftigen, das war ein Schauspieler aus Weimar von uns, vom Staatstheater in Mainz und das hat super funktioniert erstmal. In den ersten Proben merkte man, wow, diese 5 Spielerinnen, das passt zusammen gut. Die können miteinander gut, die fordern sich auch heraus. Und dann merkte man, dass man ein wahnsinnig reichhaltiges Thema ist und man selber bei den Proben sich viel traute zu sagen zu dem Thema. Man musste weinen, musste lachen und das hat sich dann aber auch übertragen. Und dann war das natürlich ein toller Moment, wenn man dann sieht bei den Zuschauern, dass das ähnlich ist. Also, dass die dann auch weinen, lachen müssen und danach weiter über das Thema reden. So gab es bei der Produktion mehrere Momente, wo ich sage, wow, dafür hat es sich gelohnt, das zu machen. Aber auch zwischendrin Momente, wo man sagt, ach, wird das, hoffentlich funktioniert das auch so gut. Weil wir hatten auch Durchläufe, wo wir merkten, das stimmt noch nicht, die 10 hintereinander, das passt nicht, da müssen wir nochmal ran.
Ich wollte gerade fragen, gab es irgendwie schon einen Moment, wo Sie gemerkt haben, anhand der Reaktion von den Zuschauern, okay, irgendwo muss man noch an irgendwas feilen oder inwiefern sind Sie da dann auch betroffen, dass Sie da dann nochmal was umschreiben müssen?
Total, also man merkt das ja, also das ist ja in Deutschland, ist es ja, in England ist es ja immer so, die machen ganz viel Tryouts, um die Zuschauerreaktion zu machen. Das ist in Deutschland nicht so üblich, weil es so eine Premiere gibt und so ein bisschen heilig ist. Aber es ist total schön, wir haben so eine englische Co-Produktion gemacht und hatten eigentlich bei jedem Ablauf noch ZuschauerInnen rein und haben dann auch danach Gespräche gemacht und gefragt, wie habt ihr das gefunden, was hat euch berührt und haben dann nochmal auch teilweise Szenen umgestellt, Sachen gemacht und das ist total toll, also darauf eingehen zu können. Und andersrum merken wir, dass wenn die Vorstellungen erstmal laufen, häufig nehmen wir ja Stücke das nächste Jahr wieder auf und dann ist nochmal die Chance, bei den Wiederaufnahmenproben auch nochmal ranzugehen. Also ich, nur so als Tipp, wir machen jetzt ja gerade hier, reden ein bisschen über Berufe Und ab übermorgen läuft so ein Stück Wer werden? Und da geht es darum, was für einen Beruf man ergreifen kann und warum man ihn ergriffen hat und wie sich die vielleicht auch ändern. Das nehmen wir jetzt im zweiten Jahr wieder auf und da wird man sicherlich einiges jetzt auch bei den Proben nochmal sagen, ah, das machen wir anders, schneller, kürzer, so.
Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie öfters Stücke auch wieder aufnehmen. Wie entscheiden Sie denn überhaupt, welches Stück gespielt wird? Entscheiden Sie das im Alleingang oder mit wem sprechen
Nein,
Sie das?
Nein, wir erscheinen also total im Team mit dem Intendanten, mit denen wir sind eben, habe ich schon gesagt, 4 Dramaturginnen, die das noch machen. Häufig machen wir das auch so, dass wir uns eher für künstlerische Handschriften entscheiden. Also wir sagen erstmal, den und den Regisseur wollen wir gern haben, weil wir den besonders finden. Und
ist der dann immer vom Haus oder auch extern?
Die sind frei. Also die meisten, wir hatten mal HausregisseurInnen, im Moment nicht. Und wir suchen dann weit, also das ist nicht nur aus Deutschland, wir haben jetzt Regisseure, die eigentlich aus Israel kommen, jemand aus der Türkei, jemand aus Irland, also das ist gar nicht so international. Dass wir sagen, mit dir möchten wir gerne arbeiten und dann redet man erstmal miteinander, was für Themen findet er interessant, welche Themen finden wir interessant, welche Themen finden wir für Mainz interessant. Und dann versuchen wir insgesamt beim Spielplan so eine, ich sag jetzt mal ein bisschen flapsig, wilde Mischung hinzubekommen. Also, dass man so von eben Unterhaltungsproduktionen wie das Musical Little Shop of Horrors bis hin dann eben ein Abend, der sich vielleicht mit Depressionen oder psychischen Krankheiten beschäftigt, so mal. Also dass man ein weites Spektrum hat an Themen, die man anbietet. Und bei den Wiederaufnahmen ist es dann so, da entscheidet man ein bisschen, wie die sich verkauft haben. Hat sich es gelohnt? Gibt es noch genug Besucher, die das wieder sehen wollen? Also das Publikum entscheidet so ein bisschen eben, wenn sie viel da waren, dann spielen wir es natürlich wieder. Und manche Sachen gibt es aber auch, die spielt man, wenn man denkt, ah, da wird man nochmal zum Festival eingeladen oder die haben... Und man denkt, das probiert man ein bisschen länger noch.
Und Sie meinten ja gerade schon, dass Sie sich den Regisseuren frei aussuchen oder die Regisseurin. Da gibt es ja so eine große Bandbreite. Ist das dann vor allem, weil man die oder diejenige Person über 3 Ecken irgendwie kennt? Oder wie läuft das so ab für Personen, die da noch nicht so in der Materie drin sind? Wie darf man das verstehen?
Ja, das ist auch ein komplizierter Prozess. Also zum einen läuft es nicht so, die man kennt, weil es geht jetzt nicht drum, also es gibt natürlich RegisseurInnen, mit denen man schon Arbeitserfahrung hat oder auch hier ist es ganz wichtig, Leute, also RegisseurInnen, die bei uns gearbeitet haben und wo dann auch Ensemble sagt, wir wollen unbedingt weiterarbeiten oder wir vom Publikum das merken, dass wir das natürlich fortsetzen, also dass man auch Kontinuitäten schafft, damit so eine Vertrautheit da ist, das ist das eine. Wir fahren unheimlich viel rum, also ich würde mal sagen, man guckt so 150 Theaterstücke pro Jahr und sieht dadurch viele neue RegisseurInnen und Leute und wo man sagt, oh, das war ja mal spannend, sowas haben wir noch nicht gehabt. So in der Art. Dann gibt es Empfehlungen, wo dann auch Ensemblemitglieder jemanden sehen und sagen, der ist doch vielleicht toll oder das war eine tolle Arbeit, die ich gesehen habe. Und wir sind ja 4, 5 im Team, also dadurch ist es eine große Auswahl. Dann hängt das aber manchmal auch zusammen, haben die Zeit, haben die nicht Zeit, sind sie bezahlbar? Ich meine, wir sind hier ein wunderschönes Staatstheater, aber wir sind nicht das Thalia-Theater Hamburg oder das Wiener Burgtheater. Also manche RegisseurInnen haben andere finanzielle Vorstellungen, als die wir leisten können. Und andersrum, wir haben jetzt gerade 4 Tage Plug and Play gehabt, das ist ein Nachwuchsfestival, wo wir gerade junge RegisseurInnen, die gerade Studium fertig hatten oder die ihre Regieassistenz fertig haben, eingeladen haben, die Arbeiten zu zeigen, die wir interessant fanden, die wir so auch kennenlernen konnten und wo sich sicherlich auch neue Arbeitsbeziehungen zu Menschen entstehen, die wir vorher noch nicht kannten. Also, aber es ist immer so, man hat eigentlich eine viel mehr, mit dem man gern arbeiten möchte, als man Produktionsplätze hat. Weil man darf ja dann auch nicht zu viel produzieren, weil es muss ja auch alles noch gesehen werden. Also so.
Ja, Sie hatten eben schon Ihr Team angesprochen und in einem Fünfer-Team ist es ja nicht immer so, dass man gleicher Meinung ist.
Überhaupt nicht.
Was geschieht dann, wenn man unterschiedliche Meinung ist?
Also, das bringt Spaß.
Wer entscheidet?
Also erstmal bringt es Spaß, weil das ist ja toll. Also deswegen, wir sind glaube ich auch gerade bei uns im Dramaturgie-Team sehr verschiedene Charaktere. Manchmal weiß man das auch schon, dann weiß man, ach, der Kollege wird das jetzt gleich finden und der denkt, oh, der Vorhaben wird wieder das sagen. Aber prinzipiell ist man so. Und da kommt das eben, das ist ja so, dass das Publikum auch so ist. Also dass da ganz viele verschiedene Menschen sitzen, die verschiedenen Geschmack haben. Und deswegen ist es nicht so, wir müssen, glaube ich, oder wir versuchen, dass wir alle von der Qualität des Stückes überzeugt sind, aber nicht unbedingt vom Geschmack. Also es gibt Sachen, wo ich sagen würde, oder wo wir vielleicht unterschiedlich manchmal sind, dass wir sagen, wäre jetzt nicht mein hundertprozentiger Favorit gewesen, aber weil zwei, drei andere unbedingt sagen, das muss man machen und so, dann machen wir das. Also das ist jetzt nicht, außerdem sind wir auch, das muss man ja auch sagen, aus verschiedenen Generationen. Und dadurch gibt es ja manchmal auch Themen oder so, die haben unterschiedlich unterm Nagel brennen. Und da will ich ja nun überhaupt nicht darüber jetzt befinden, was jemand mit 25 im Moment findet, worüber man was machen muss. Das finde ich dann auch ein bisschen albern oder anmaßend, dass man da jetzt dann zusammen guckt und da einen Weg findet.
Also Sie würden jetzt nicht sagen, da Sie Schauspielchef, Dramaturg sind, so ich habe das letzte Wort, sondern man versucht schon wirklich immer auf einen Nenner zu kommen.
Ja, also ein Nenner, also wir versuchen zusammen, dass wir da hinter dem Spielplan stehen können, aber nicht jeder muss sagen, wow, das ist jetzt mein Lieblingsfach oder das so. Aber nicht, dass wenn jetzt jemand sagen würde, ey, ihr findet, das geht überhaupt nicht aus den Gründen, dann passiert das eigentlich auch nicht. So. Und das letzte Wort hab auch auf jeden Fall nicht ich, sondern der Intendant, weil der Markus Müller ist sozusagen Chef von allem und ist da aber wahnsinnig offen für alle Vorschläge und Sachen, aber ist derjenige, der dann ob jetzt was stattfindet oder nicht, auch das letzte Wort hat. So.
Okay, alles klar. Ich glaube, von unserer Seite war es das. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben und mit uns sprechen konnten. Wir hatten es ja jetzt schon öfters hier vom Regisseur oder von der Regisseurin, deswegen geht es jetzt auch direkt weiter zur Regie.
So, also als allererstes natürlich herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht stelle ich erstmal vor, wer bist du und was machst du?
Ich bin Stefanie Hiltl und ich bin Regisseurin für Musiktheater.
Okay, und vielleicht kannst du einmal erklären, was genau denn die Aufgaben von einem Regisseur sind?
Ein Regisseur oder eine Regisseurin, je nachdem, inszeniert ein Stück, also entwirft ein Konzept, wie ein fertiges Stück, das es schon gibt, wie das umgesetzt werden soll. Oder natürlich auch, was es im Schauspiel ja auch ganz oft gibt, aber auch immer mehr im Musiktheater, sind Stückentwicklungen und setzt das quasi auch komplett um. Also denkt sich da was aus, bespricht mit einem musikalischen Leiter, welche Musik man nehmen könnte und sorgt für die Umsetzung des Gesamtkonzeptes.
Okay, und wie kam es denn bei dir überhaupt zum Theater?
Mein Stiefvater ist Schauspieler und Theaterregisseur und durch den habe ich schon ganz früh angefangen, immer mal wieder mitzuarbeiten. Der hat in München in einem kleineren Theater gearbeitet, als Theaterdirektor auch später und so kam ich da dazu und bin da so ein bisschen reingewachsen.
Du hast ja gerade schon kurz mal den Ablauf so angerissen, was du denn einen Regisseur oder eine Regisseurin treibt. Wie würdest du denn den Ablauf für die Zuschauer, die da jetzt nicht so in der Thematik drin sind, so runtergebrochen erklären, von Ideenfindung bis zur Premiere?
Im Idealfall überlegt man sich, welches Stück man gerne inszenieren möchte. Dann sucht man sich ein Team dazu, weil man sich ja nur mit der Inszenierung an sich beschäftigt, aber nicht mit der Ausstattung zum Beispiel. Also sucht man sich ein Team aus, einen Bühnenbildner, eine Bühnenbildnerin und Kostümbildner dazu. Die sind oftmals auch in Personalunion, gibt es auch. Dann wird einem vom Theater ein musikalischer Leiter meistens bestellt. Und wenn man sich ein Konzept überlegt hat, wie genau, also in diesem Stück, angenommen ist es was sehr Klassisches, wie die Zauberflöte oder so, und man möchte es mal anders gestalten, überlegt man sich, wie genau, in welcher Zeit es spielen soll zum Beispiel, ob die Protagonisten genauso auftreten sollen, wie es bisher immer so war, oder ob man es anders haben möchte. Und dann setzt man sich hin und guckt tatsächlich komplett den Klavierauszug durch und überlegt sich für jede Minute, was passieren soll oder welche Bilder man gerne sehen möchte. Also es gibt auch da unterschiedliche Herangehensweisen. Manche arbeiten nur mit Bildern. Die wissen, okay, am Ende von Szene 3 möchte ich genau das und das Bild auf der Bühne haben. Und dann geht man zurück und guckt, wie man zu diesem Bild dann hinkommt. Und es gibt Leute, die choreografieren Opern von vorne bis hinten durch. Die wissen in jeder Sekunde genau, wer welchen Schritt wohin gehen soll. Ich bin da ein bisschen anders. Ich arbeite aber auch einfach sehr gerne mit Leuten zusammen, die sich selbst auch sehr einbringen. Also Sänger, die auch Lust und Spaß daran haben, selbst viel zu entwickeln. Und wenn man sich dieses Inszenierungskonzept überlegt hat, dann stellt man das im Theater vor, zusammen mit einem Bühnenbildkonzept und mit einem Kostümbildkonzept. Und dann kriegt man eine Rückmeldung dazu, ob das alles so machbar ist. Und wenn ja, dann ist der nächste Schritt, dass man erfährt, wer die beteiligten Sänger oder Schauspieler auch irgendwie so sein werden. Und man bekommt eine Dispo. Normalerweise sind im Musiktheater 6 Wochen Probenzeit und dann ist Premiere. Und geht dann an die Detailprobenplanung, an welchem Tag möchte ich welche Szenen machen, wer ist wann wie verfügbar. Und dann beginnt der Probenprozess. Und dann trifft man sich und es finden erstmal musikalische Proben statt. Da ist man aber auch als Regisseurin schon gerne dabei, um die Sänger auch mal singend live zu erleben schon mal und sich Charaktere anzugucken. Dann wird das Konzept vorgestellt und dann geht es in den Probenalltag.
Und wie findet da so die Ideenfindung bei dir jetzt statt, wenn du entscheiden musst, welches Stück jetzt als nächstes gespielt wird? Also hast du da so einen gewissen Workflow für dich gefunden?
Also die Stücke, die ich bisher inszeniert habe, waren eigentlich immer Stückentwicklungen. Das heißt, ich habe mir irgendein Thema ausgesucht, das mich schon lange irgendwie interessiert hat und mir gesagt, okay, dazu möchte ich jetzt was machen. Und das sind ganz oft Themen, die sehr viel mit der grundsätzlichen menschlichen Persönlichkeit zu tun haben. Das finde ich persönlich am spannendsten. Bei meiner aktuellen Inszenierung hat das Theater mir gesagt, welches Stück es sein soll. Und da ist die Herangehensweise natürlich eine ganz andere, weil man dann das fertige Stück hat und sich überlegen muss, rückwirkend, okay, wie gehe ich das jetzt an?
Und wenn du deinen Alltag mal so gegenüberstellen musst im Vergleich zu am Anfang von der Ideenfindung bis hin zu kurz vor Premiere, wie würdest du das irgendwie vergleichen? Was ist für dich da so, also runtergebrochen, das Stressigste vielleicht sogar auch?
Für mich ist das Stressigste alle Momente, bevor wir anfangen zu proben. Weil man gerade in den letzten 2 Wochen fast 24 Stunden sozusagen durcharbeitet. Das ist aber überhaupt nicht stressig in dem Moment, in dem die Probenarbeit an sich einfach Spaß macht. Also, und dann ist man einfach sehr in der Materie drin und ist am Machen und Tun. Für mich sind die Momente tatsächlich davor. Ich habe eine Idee, ich habe mir das ausgedacht. Und dann muss man sich einfach sehr konsequent ganz alleine an den Schreibtisch setzen. Das finde ich super stressig, weil ich super gerne im Team arbeite und gerne im Austausch mit anderen. Und deswegen beginnt für mich fast die Entspannung mit dem ersten Probentag, wenn alle zusammenkommen, wenn man über alles mal gesprochen hat und man tatsächlich anfängt, was zu tun. Weil alles davor findet natürlich nur im eigenen Kopf statt. Und da kann man sich viel ausdenken, aber man weiß nicht, wie es dann sein wird. Und das ist stressiger, als dann tatsächlich es zu machen.
Und so vielleicht im Gegensatz zu dem stressigen Zeit, was sind so die Highlights?
Wenn das Team stimmt, und die Darsteller und man gar nicht mehr das Gefühl hat, zur Arbeit zu gehen. Denn das ist passiert, also es kann durchaus passieren, dass man in so eine Situation kommt. Dann sind tatsächlich die Proben an sich das Schönste. Es ist zwar toll, dann auch so das Gesamtergebnis am Ende zu sehen, aber die Highlights sind für mich, wenn ich morgens oder dann schon mittags um 2 aus der Probe gehe und mir denke, wow, wir haben was geschafft und es ist was vorangegangen und es hat Spaß gemacht und alle waren dabei und keiner ist irgendwie zwischendurch heulend auf dem Boden gelegen, nein, also aber so ein bisschen überspitzt mal gesagt, dann sind es wirklich diese Proben. Das Endergebnis ist dann wie so ein Zuckerl, aber eigentlich kommt es mir dann darauf gar nicht mehr an. Denn ich merke schon weit vorher im Prozess, ob das dorthin geht, wo ich es haben möchte oder nicht.
Du Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du am Anfang eher alleine für dich am Schreibtisch arbeiten musst, bis es dann zur Teamzusammenstellung kommt. Wie ist das denn, wenn du am Anfang dann alleine arbeitest? Wirst du auch oft irgendwie hinterfragt oder hinterfragst du dich vielleicht auch oft selber? Ist das gerade alles so richtig, wie ich das tue? Also ich könnte mir vorstellen, dass vor allem, wenn man am Anfang so viel alleine arbeitet, dass man sich da vielleicht auch schnell verrennt.
Total. Also weil man hat dann so Bilder im Kopf und denkt, ja, das könnte so und so und so und dann ist das und so und das ist ja voll easy. Und dann hat man sich das alles ausgedacht. Und was ich tatsächlich sehr früh schon auch im Ideenfindungsprozess mache, ist meine Dramaturgin einbeziehen, um immer jemanden zu haben, dem ich mal meine Ideen erzählen kann und Rückmeldungen dazu zu bekommen, wie sie das findet, ob das gut oder schlecht oder vielleicht noch einen anderen Gedanken reinbringen kann. Also Ich mache das von Anfang an sehr konsequent, um gar nicht Gefahr zu laufen, plötzlich irgendwie so ein Bild im Kopf zu haben, von dem ich nicht mehr abweichen kann. Und es ist alles, macht keinen Sinn. So, also dafür hat man ja auch tatsächlich irgendwie Dramaturgen als wirklich auch echte Partner, finde ich, im Entwicklungsprozess gerade von den Ideen. Und später dann auch wieder, weil man es im Probenprozess überhaupt nicht schaffen kann, so eine Distanz zu bewahren. Also man braucht dann ja auch immer jemanden, der von außen nochmal drauf guckt und sagt, warte mal.
Nochmal auf diese Kommunikation zu sprechen. Wie viel ist bei dir die Idee abhängig davon, ob es irgendwie umsetzbar ist?
Da stehe ich mir manchmal, glaube ich, ein bisschen selbst im Weg, weil wenn man aus der Regieassistenz herauskommt, dann hat man eben die ganze Zeit den Gedanken, geht das überhaupt? Und oder man sorgt dafür, dass es geht. Und oder man bringt jemandem bei, dass es eben nicht geht. Das ist man leider ein bisschen arg verständnisvoll, wenn es mal heißt, nee, geht nicht, machen wir nicht. Aber erfahrungsgemäß ist es besser. Man hat seine Idee und versucht erstmal nach den Sternen zu greifen, sozusagen. Weil niedriger bauen geht immer. Aber dass man erstmal versucht, quasi in der Kommunikation natürlich auch mit allen Gewerken irgendwie alles möglich zu machen. Und wenn es dann mal nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber dann kann man auch flexibel darauf reagieren. Dann, wenn der Punkt zu schwer ist, dass man ihn rollt, mein Gott, dann rollt man ihn halt nicht. Ja. Dann überlegt man sich für diese Situation was anderes. Genau, also ich würde sagen halbe halbe. Ich kriege es nicht aus meinem Kopf raus, nicht darüber nachzudenken, ob das machbar ist. Aber ich versuche mich da zu verbessern.
Hat eine Regisseurin in manchen Punkten vielleicht sogar schon Schauspielerfahrung? Weil in einer gewissen Art und Weise musst du dich ja auch in die Rollen von denen hineinversetzen, wenn du das alles durchplanst. Wie ist das bei dir? Was würdest du da so aus Erfahrungswerten sagen?
Es kann nicht schaden. Also im Musiktheater ist es sogar auch so, dass ich behaupten würde, es ist total wichtig, sogar auch Sängererfahrung zu haben. Ja, weil es halt einfach was anderes ist. Du kannst als Sänger nicht jede Bewegung in jedem Moment machen, wenn du auch noch gleichzeitig singen musst. Deswegen hilft es total, wenn man selber mal singt oder mal gesungen hat. Es muss nicht auf diesem Opernniveau sein, aber damit man ungefähr weiß, wovon man selber dann auch spricht, wenn man Dinge erwartet. Und das mit der Schauspielerfahrung, also wenn man sie hat, ist das super. Das haben, weiß ich nicht, ich habe tatsächlich nie als Schauspielerin gearbeitet. Aber was ja quasi in der Ausbildung auch passiert, ist, wenn man als Abendspielleitung arbeitet, dass mal jemand ausfällt und krank ist. Und dann muss man spielen. Und dann spielt man die Rolle auf der Bühne. Und das funktioniert dann auch, wenn man es so, man kennt es einfach auswendig, das Stück dann. Und es macht, also mir zumindest, auch Spaß. Und es hilft total, weil man in manchen Momenten dann, glaube ich, besser erklären kann, was man möchte, als wenn man überhaupt keine Erfahrung hat, immer nur sagen kann, ja, sei mal traurig. Ja, okay, und dann fragt die Sängerin immer so, wie geht denn traurig? Ja, ich weiß nicht, weine. Oder so. Also es funktioniert halt einfach nicht. Aber wenn man dann was an die Hand geben kann, wie, wenn ich traurig bin, dann drücke ich das so und so aus, dann ist es immer hilfreicher.
Alles klar. Super, dann vielen lieben Dank. Das war es von unserer Seite. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt gerade in der stressigen Phase und wir ein Interview mit dir führen durften. Wir haben auch noch das Glück, später mit einer Sopranistin zu reden. Aber jetzt erstmal, wir haben ja gerade ganz viel über dein Team, das du dir dann selber zusammenstellen kannst, gesprochen. Deswegen geht es jetzt erstmal zu diesem Team weiter, zu Kostüm und Maske.
Herzlich willkommen und natürlich danke, dass du die Zeit genommen hast. Als allererstes, vielleicht stellst du dich erstmal vor und was machst du denn?
Ich bin Viktoria Schrott. Ich arbeite hier am Staatstheater Mainz als Ausstattungsassistentin und mittlerweile bin ich aber auch viel im Kostüm- und Bühnenbildbereich unterwegs, also mache meine eigenen Sachen. Meistens in Kooperation mit meiner besten Freundin und Kollegin Lina. Genau. Und das okay. So, das Daily Life.
Was sind denn so die Aufgaben als Kostümbildnerin?
Kostümbildnerin, genau, das muss man immer abgrenzen. Ja. Also Assistentin und Kostümbildnerin ist ganz unterschiedlich. Also in der Regel ist, als Kostümbildnerin kriegt man, kommt drauf an, für welches Format man natürlich irgendein Kostümbild erstellt. Aber in erster Linie kriegst du einen Text, den liest du dir durch und hast dann konzeptionelle Gespräche jetzt auch mit dem Regie-Team, also RegisseurInnen und BühnenbildnerInnen und dann überlegst du dir halt einfach Figuren, also wie willst du diese Figuren ausstaffieren, wie willst du die zeigen, wie sollen die aussehen und dann machst du halt Moodboards, Figurinen und dann gibst du das hier halt ab und im Endeffekt werden die Kostüme dann so angefertigt oder du suchst die halt aus Fundus-Sachen und sowas zusammen.
Okay, genau. Und was ist denn so der Unterschied zwischen Kostümbild und Ausstattungsassistentin?
Ja, also als Ausstattungsassistentin kümmerst du dich mehr so um die organisatorischen Sachen. Du arbeitest den KostümbildnerInnen zu und halt als KostümbildnerIn bist du natürlich dann halt selbst am Take. Das ist eigentlich so der größte Unterschied.
Du hast ja gerade schon angerissen, dass du dann so einen Konzepttext kriegst, den du dann irgendwie umsetzen musst. Bedeutet, da gibt es dann keine, also wie kann man sich das vorstellen, diesen Konzepttext?
Meistens ein Stück. Also nehmen wir an, ich mache ein Stück für, also ich mache das Kostümbild für Platonow. Dann lese ich den Text entweder schon als Bühnenfassung oder halt, wenn es einen Romantext gibt, dann lese ich natürlich vorher auch noch den Roman und dann in dem Sinne.
Genau. Und wie lange dauert da diese Einarbeitungsphase? Das ist wahrscheinlich total individuell, oder?
Es ist voll individuell, jetzt auch als zwischen Bühnenbild und Kostümbild ist, also Kostümbild ist ein bisschen weniger zeitverzerrt. Das Bühnenbild ist das, also das, da passieren die Bauproben, also das erste Mal, dass das halt so aufgestellt wird, das ganze Bühnenbild so als Versuch, das passiert schon ein Jahr, bevor das dann zu proben beginnt. Kostümbild ist dann aber auch auf jeden Fall so ein Jahr Vorlauf, so bis man, also in der Regel. Manchmal gibt es natürlich auch spontanere Projekte, aber in der Regel fängt es eigentlich so an, dass man ein Jahr vorher so angefragt wird und sagt dann, ich möchte gerne, dass du was machst. Du sagst ja, hast Verhandlungen und dann fängst du an, das halt zu konzipieren.
Und hattest du schon mal das Problem, dass es dir super schwer fällt, dich reinzuversetzen? Also hast du da irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, du hast da die Bücher gelesen, die Texte und dass du so warst, irgendwie kommst du da nicht richtig weiter, du kannst die Person nicht so richtig greifen?
Ja, das gibt es immer mal wieder in jedem Stück, würde ich sagen. Jetzt, also ich habe jetzt gerade in Koproduktion mit Lina, meiner besten Freundin, Shakespeare in Love gemacht am Landesmuseum Mainz. Und da ist natürlich, also Shakespeare als Will ist total ausstaffiert als Figur schon. Andere weniger. Deswegen ist dann halt auch die Fantasie zu der Hauptfigur oft dann direkt größer als jetzt zu den kleineren Figuren. So, ne?
Und hast du da einen eigenen Stil, wo du so sagst, so ja. Ist immer deine Vorgehensweise?
Ja. Also jetzt in der Gestaltung oder in der Vorgehensweise, wie ich das entwickle?
Beides einfach. Okay. Also wie würdest du das beschreiben?
Ich würde, also auf jeden Fall bunt, Glitzer. Und mein Stil wurde auch mal so beschrieben, als dass ich das Innere der Figuren gut nach außen kehren kann, aber auf eine popkulturelle Art und Weise. Das hat mir ganz gut gefallen. Zitiere ich das gerne hier. Ja, genau. Ich versuche einfach so das Bunteste und Lauteste irgendwie so rauszuholen und das so popkulturell, aber auch in Verbindung mit 80er, 90er Jahren, 70er Jahren auch manchmal so zusammenzustaffieren. Ja.
Und woher kommt da so dein Stil? Also hast du da irgendwie so eine Art Muße, wo du sagst, das inspiriert dich in der Hinsicht?
Nee, eigentlich nicht. So, das suche ich mir dann alles zusammen. Also wenn ich dann halt auch eine Idee für eine Figur habe, dann kommt mir auch meistens so ein bisschen, dann kommt mir sofort eine Inspo, also Beispiel Lady Gaga, denke ich mir dann. Und dann gesagt, ach, die Figur, das passt irgendwie. Und dann gucke ich mir ganz viele Sachen zum Beispiel auch von Lady Gaga an. Und dann nehme ich mir das raus, was halt irgendwie dazu passen könnte oder was man halt für das Stück auch benutzen kann in dem Sinne.
Ja. Okay, und wie viel Mitspracherecht haben dann so andere Abteilungen jetzt, also spezifisch die Darsteller zum Beispiel?
Keins.
Gar nichts, okay.
Doch, natürlich. Also es geht auf jeden Fall ja natürlich auch immer darum, dass sie sich wohlfühlen, weil wenn ein Darstellerin, die auf der Bühne steht und sich nicht wohlfühlt im Kostüm, ist nicht, also ja, nicht gut, würde ich sagen. Deswegen, also man nimmt die aber vorher nicht mit ins Boot. Die sehen die fertigen Entwürfe zur Konzeptionsprobe, also wenn die Proben beginnen. Und dann ist das aber eine Findungsphase. Wenn ich jetzt entscheide, dass diese Figur gerne ein ganz kurzes Röckchen anhat, dann kann die Darstellerin wahrscheinlich nochmal sagen, ey, das ist mir jetzt gerade nicht so wohl. Aber man versucht natürlich auch immer halt so auf die Charaktere einzugehen. Ich kenne die jetzt alle schon mittlerweile ganz gut, alle Darstellenden hier. So, deswegen weiß ich schon immer so, die hat kein Problem, der möchte das nicht so gerne, die möchte das immer richtig gerne. So.
Aber gab es da auch mal so ein Konflikt, sage ich mal, weil du musst dich ja genauso mit der Person auseinandersetzen, auch wie der Darsteller, aber wahrscheinlich beide auf eine unterschiedliche Art und Weise, dass du dann irgendwie, also dass man dann irgendwie so aneinander eckt und sagt, nee, so stelle ich mir das gar nicht vor.
Schon auch, also die meisten nicht. Es gibt aber so ein paar KandidatInnen, die da schon viel mitreden. Also die sagen dann, ich stelle mir das so vor, das sehe ich doch gerade gar nicht. Und du musst dann halt aber schon Durchsetzungsvermögen halt beweisen und dann halt sagen, nö, so ist es jetzt und so bleibt's, solange du dich halt jetzt nicht irgendwie ausgestellt fühlst in der Art und Weise, die dir halt jetzt auch zum Beispiel jetzt auch politisch nicht passt oder sowas, ja, das spielt ja immer so eine ganz subversive Rolle, dann muss ich einfach darauf beharren, was ich mir vorstelle.
Okay, und wie stark entwickelt sich so ein Entwurf im Laufe des Prozesses, also so von der Anfangsidee bis zum fertigen Produkt dann am Ende?
Auch unterschiedlich, weil manchmal macht man ein Konzept und es geht komplett auf und dann ist eigentlich, also bleibt es genauso, also fast genauso stehen, wie man sich am Anfang erdacht hat, und manchmal merkt man einfach, nee, ist irgendwie nicht so, passt nicht zur Figur oder die gliedert sich halt nicht so in die Kette so gut ein, wie ich mir das vorgestellt habe, und dann musst du nochmal umwerfen. Und das ist aber nicht nur eigenes Ermessen, sondern auch natürlich halt Regie vor allem und Leitung. Vor allem, weil man kriegt ja auch Kritik immer von den anderen Abteilungen, also gerade von der Leitung dann halt nach den Proben. Und wenn die sagen, nee, dann muss man schon auch öfter mal was ändern.
Könntest du da irgendwie mal so einen Ablauf circa für die Leute so erklären, wie läuft das denn ab von du kriegst das Skript, ja, bis hin, dass dann die Premiere ist? Also wie würde, das ist ja wahrscheinlich die ganze Zeit bis zum Austausch mit den verschiedensten Departments, wie du gerade schon angerissen hast, der Entwurf entwickelt sich immer weiter und immer wieder, wird immer wieder umgeschmissen vielleicht auch. Wie würdest du das denn so runtergebrochen mal irgendwie erklären, dass man das so ein bisschen nachverfolgen kann?
Ich mache meine Moodboards, dann zeichne ich meine Figurinen, dann gebe ich die in der Kostümdirektion hier ab, bespreche das. Dann gibt es eine Abgabe mit den GewandmeisterInnen. Also die GewandmeisterInnen sind die Leitung quasi der Schneidereien. Wir haben zwei Schneidereien, einmal für Herren und einmal für Damen, weil das zwei verschiedene Ausbildungsberufe sind. Dann gebe ich denen das ab und dann könnte es potenziell in die Werkstatt gehen. Und dann kommt es halt drauf an, habe ich jetzt Figurinen entworfen, die Maßanfertigung sind, oder habe ich Figurinen entworfen, die Fundusarbeit sind, Zukauf. Dann entweder fange ich dann an zu bestellen oder wir suchen Stoffe raus und fangen an anzufertigen. Dann geht es weiter mit den, also Probenzeit hat schon begonnen auch währenddessen. Und dann gibt es die Hauptproben. Hauptproben beginnen mit der AMA, das heißt alles mit allem. Dann gibt es die Hauptprobe 1, Hauptprobe 2 und die Generalprobe. Und dann zur Premiere. Genau. Und in diesen Hauptproben sind dann halt auch GewandmeisterInnen und die wichtigsten Departments hier dabei, geben Kritik und so. Und da ändert man halt, da würde man jetzt potenziell noch was ändern. Und das sind so beginnt so zwei Wochen vor der Premiere.
Kam es bei dir auch schon mal vor, dass nach der Premiere oder nach der Premiere noch mal was abgeändert werden musste, weil man so gemerkt hat, irgendwie passt es dann doch nicht so im Gesamtbild?
Nee, mir jetzt nicht, habe ich aber schon mal gehört. Ja.
Okay, also wir haben jetzt schon über den Ablauf innerhalb vom Theater gesprochen. Wie ist es denn so außerhalb vom Theater? Also wir als Innenarchitekten kennen das halt oft aus eigener Erfahrung, kommen irgendwelche Menschen und wollen, dass wir irgendwie Wohnung einrichten und so, obwohl es nicht wirklich Teil des Studiums ist. Wie ist das bei dir, diesem Klischee-Denken, kann helfen, shoppen gehen oder ich habe ein Loch in der Hose, kannst du das flicken? Ist das so?
Je weniger. eigentlich. Okay. Also bei mir weniger. Ich bin ja auch keine Schneiderin, also ich habe keine Schneiderausbildung oder so und ich kann auch nicht so gut nähen, muss ich schon so sagen. Im Freundeskreis passiert das eigentlich gar nicht. Ich habe es aber auch schon öfter gehört. Also meine Freundin Lina, die musste zum Beispiel also quasi als Ausstattungsassistentin bei einer Hochzeit dabei sein für die Braut. Also die ist mit aufs Klo gegangen, hatte Nähzeug und so.
Okay, wir haben jetzt gerade schon hier ein bisschen die Vorurteile, die einem begegnen, in den verschiedenen Departments angesprochen. Das möchten wir auch natürlich gerne gleich mal im Department Maske beleuchten. Deswegen dir vielen, vielen lieben Dank, dass du dir noch die Zeit genommen hast, kurz vor der Premiere. Es ist ja gerade super viel los hier, aber dass du dir trotzdem noch die Zeit genommen hattest, wir dich interviewen durften. Und deswegen geht es jetzt weiter zur Maske und wir reden jetzt mit Hannah.
Also erstmal natürlich herzlich willkommen und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Willst du dich erstmal vorstellen, wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Hannah, ich bin Maskenbildnerin am Staatstheater in Mainz. Jetzt hätte ich fast Wiesbaden gesagt. Am Staatstheater in Mainz und arbeite jetzt seit, ich glaube, 3 Jahre. Und vorher habe ich in Wiesbaden gearbeitet und ja.
Okay, und was sind so die Aufgaben von einer Maskenbildnerin?
Also die Aufgaben von einer Maskenbildnerin oder einem Maskenbildner sind wieder erwarten nicht nur Schminken, weil das wird uns oft unterstellt. Wir machen viel mit Haaren, viel Perücken, viel Bärte, viel Special Effects, abgeschlagene Köpfe, Gliedmaßen, alles mit Blut und ja, genau.
Wie wird man denn Maskenbildnerin? Also wie läuft da denn so die Ausbildung ab?
Also früher war es so, dass man eine Friseurlehre gebraucht hat vorher. Das braucht man jetzt nicht mehr zwangsläufig. Jetzt macht man eigentlich so ein Jahrespraktikum oder so oder hat einfach Glück und rutscht da irgendwie durch ein FSJ dann rein. Ich habe ein Jahrespraktikum gemacht, ein Jahr in Wiesbaden am Theater und habe dann mich beworben für die Ausbildung, 2-mal glaube ich. Und dadurch, dass ich schon am Theater war, habe ich dann den Ausbildungsplatz zum Glück bekommen. Der geht 3 Jahre und genau. Und da macht man die Ausbildung mit einer Berufsschule. Es gibt eine Berufsschule in Berlin, Hamburg und in Baden-Baden, also nur 3 in Deutschland. Und da macht man dann die 3-jährige Ausbildung und dann ist man fertiger Maskenbildner.
Und wie wusstest du, dass du das machen willst? Also gab es da irgendwie einen Moment, wo du realisiert hast, wow, das irgendwie catcht mich total, ich möchte das später auch als Beruf ausüben?
Ja, also ich habe schon immer gerne was mit den Händen gemacht, also so handwerklich irgendwie. Hab dann auch Fachabi in Kunst gemacht und da war schon klar, ich will auf jeden Fall irgendwas machen mit Menschen und mit irgendwas mit Werkeln auf jeden Fall. Und habe auch immer gerne geschminkt und frisiert und alles, aber Friseur oder Make-up-Artist war mir einfach auch nicht genug. Und dann habe ich mich halt informiert und bin ans Theater gekommen, habe dann 1 Jahr Praktikum gemacht und dann habe ich gemerkt, ja, das ist es halt, weil das ist halt einfach eine tolle Arbeit.
Ich stelle jetzt mal extra eine provokante Frage, ja. Du hast das ja gerade schon angerissen.
Ja.
Was ist denn der Unterschied zu Make-up-Artist?
Also Visagistin oder Make-up-Artists haben keine IHK-Ausbildung, also keine 3-jährige Ausbildung mit Berufsschule und allem drum und dran, wie man das so kennt, sondern es ist eine Schule, für die bezahlt man meistens Geld. Das ist dann irgendwie 6-, 10-wöchig, 3-monatig, was auch immer. Und dann kriegt man am Ende halt ein Zertifikat und ist dann ausgebildete Make-up-Artist. Aber genau, man bezahlt halt meistens dafür Geld, dass man das halt machen kann, wie so eine Privatschule sozusagen. Und Make-up-Artists sind halt auch nur aufs Schminken fokussiert oder nur aufs Frisieren. Und wir, das ist von unserer Arbeit, würde ich jetzt mal sagen, so 20% in etwa. Genau,
genau, das wäre auch direkt schon meine nächste Frage. Du hast das ja gerade am Anfang schon ein bisschen erwähnt. Wir hatten es auch schon mit dem Department Kostüm darüber, über das Thema Klischees. Mhm. Wie reagiert denn da so die Außenwelt? Also kommt da gern mal so eine Aussage, ach ja, da kannst du mich ja bei meiner Hochzeit schminken. Ja. Was waren da so deine Erfahrungen?
Eigentlich immer, also wirklich immer. Ich habe auch, also ich spreche jetzt einfach mal übergreifend für unsere ganze Abteilung. Wir haben bestimmt rund um Fasnacht Halloween 3-mal so viele Freunde wie vorher. Jedes Jahr. Es ist echt anstrengend oder sowas wie meine Mutter, der Bruder von meiner Schwester ist auch Visagist und alles Mögliche und viele verwechseln es halt immer damit, dass sie denken, das wäre unser Hobby, dass wir es quasi auch einfach mal so machen können. Ja, dann kannst du mich ja mal an Halloween schminken, dann kannst du mich ja mal an meiner Hochzeit schminken oder so, aber dass wir damit halt wirklich unseren Lebensunterhalt bestreiten und ich meine, ich arbeite hier Vollzeit, ich bezahle meine Miete davon und ich mache das jetzt nicht, weil ich aus Hobby denke, ich schminke gerne Bräute an der Hochzeit. Und es ist halt teilweise ein bisschen schade, dass man halt immer so, es wird halt einfach nicht wertgeschätzt. Es ist halt einfach, man denkt, wir sind die Schminkfeen und machen irgendwie ein bisschen Puder ins Gesicht und dann ist gut. Aber dass da halt wirklich teilweise eine 6-jährige Ausbildung dahinter steckt, ist halt, das vergessen die Leute dann oft. Und klar, es hat viel mit Hobby zu tun, weil Schminken vielleicht auch viel ein Hobby ist von manchen Leuten. Aber ja, das ist halt einfach unser Beruf, das ist so Leidenschaft und das ist dann halt irgendwie schade, wenn man so tut, als könnte das irgendwie jeder machen und man kann es ja einfach mal schnell umsonst. So, ja.
Ja, vor allem, du hast ja gerade schon gesagt, das beinhaltet ja so viel, ja, auch Haare, genau. Und so. Und wie, was war denn eigentlich so das Längste, wo jemand in der Maske saß, mal so aus Interesse? Weil das ist ja, ich habe mir manchmal so Behind-the-Scenes-Videos angeguckt, die sitzen da ja manchmal stundenlang drin. Da musst du ja auch super die Geduld haben. Und du musst ja die ganze Zeit die Konzentration auch aufbringen können. Weil, ich meine, damit steht und fällt ja im Endeffekt auch so ein bisschen, wie der Darsteller das dann rüberbringen kann.
Ja, das stimmt. Also am Theater ist es natürlich nicht ganz so extrem wie beim Film zum Beispiel, weil wir haben halt auch nur so eine begrenzte Zeit vor den Vorstellungen, die wir Zeit haben, die Leute fertig zu machen. Aber wir haben auch teilweise schon Maskenzeiten gehabt, die gehen irgendwie 1,5 Stunden, 2 Stunden, wenn Personen Glatzen geklebt kriegen. Jetzt haben wir Ende des Monats eine Produktion Platonov, die Leute kriegen Gesichtsteile und alles und das dauert dann halt einfach seine Zeit.
Was war das Krasseste, was du machen musstest?
Gerade mal überlegen, es ist schon sehr viel dabei. Aber also jetzt so von dieser Spielzeit bei Anna Karenina haben wir, oder habe ich so einen menschlichen Torso gemacht, also einfach den Körper von innen, so ein Skelett mit Muskeln und allem drum und dran, was sie dann quasi als so ein Korsett anhatte und das war schon richtig cool, das hat auch mega Spaß gemacht, das war echt cool.
Und wenn es um so einen Entwurf geht, hast du da direkt am Anfang schon eine Idee oder musst du dich da erst vorbereiten und recherchieren? Für die Figur?
Es kommt immer darauf an, was für ein Stück ist. Wenn es jetzt so ein historisches Stück ist und die Kostümbildnerin oder der Kostümbildner sagt uns, es spielt, keine Ahnung, im antiken Rom, dann müssen wir schon erstmal gucken, wie sah es denn da nochmal so aus. Wir haben das natürlich alles in der Berufsschule gelernt, aber man kennt es ja selber. Wenn es dann schon ein bisschen her ist, dann muss man sich nochmal auffrischen. Und dann gucken wir uns auch Filme an und googeln Frisuren und gucken, wie war es nochmal im antiken Rom und wie hat man da gelebt. Und dann anhand dessen konzipieren wir dann halt Frisuren zusammen immer mit den KostümbildnerInnen und genau, so nimmt es dann so seinen Lauf.
Okay, und hast du einen eigenen Stil, den du immer einbringen kannst?
Es kommt auch immer drauf an, auf die KostümbildnerInnen, weil es gibt manche, die lassen das so besonders frei, die haben dann nur so grobe Figurinen und sagen, ja, ich hätte gern so lange Haare mit Locken, aber den Rest kannst du machen, suchst du dir einfach aus. Und dann gibt es aber auch teilweise KostümbildnerInnen, die wollen halt alles ganz genau haben, die wissen ganz genau, was sie haben wollen. Da ist es dann schwierig, so den eigenen Geschmack mit reinzubringen. Aber die meisten sind mittlerweile echt so, dass sie einem schon viel Freiraum geben. Es ist quasi einfach so ein Konzipieren miteinander einfach. Es entwickelt sich so. Aber klar, jeder Maskenbildner oder Maskenbildnerin hat seine gewissen Vorlieben, wie man es am besten macht und das ist auch okay.
Hast du da etwas, was dir irgendwie am liebsten Spaß macht oder was du am meisten machen willst?
Also historisch frisieren, finde ich, macht mir immer viel Spaß. Und dann eigentlich alles im Gipsraum. Also es ist so unser Raum, wo wir halt die ganzen Formbauarbeiten machen. Alles, was so mit Formbau und Special Effects zu tun hat, macht mir am meisten Spaß.
Warum eigentlich Theater und nicht Film?
Ich glaube, für Film muss man, wie soll ich es jetzt sagen? Also am Film kann man nicht fest angestellt sein. Das ist halt alles immer so ein bisschen vage. Man ist automatisch selbstständig und als Neueinsteiger, also ich bin jetzt keine Neueinsteigerin mehr in dem Sinne, aber man hat halt immer so ein gewisses Risiko am Film und wir machen auch alle immer Sachen nebenher. Also wir machen schon auch ein bisschen im ZDF, SWR sind wir auch immer mit dabei. Aber man ist halt nicht fest angestellt und hat einfach nicht die Sicherheit am Film. Und das traue ich mich einfach noch nicht.
Gibt es denn irgendwie einen bestimmten Ablauf, wenn du, kriegst du dann irgendwie, du meintest ja gerade schon, dass du da irgendwie dann manchmal präzise Sachen kriegst, die du umsetzen sollst und manchmal bist du da ein bisschen freier. Hast du da so einen gewissen Ablauf, wie du arbeitest dann in so einem Prozess?
Ja, also in der Regel ist es so, es steht eine Premiere vor der Tür, die ist jetzt, man erfährt, also wir wissen schon die Premieren vorher, welche sind. Dann erfährt man so 2 Monate vorher ungefähr, würde ich sagen, wann die Endproben anfangen und wann Premiere ist in etwa. Und dann auch, wann die Kostümbildner oder der Kostüm oder die Kostümbildnerin in der Nähe ist, weil die reisen ja auch manchmal an von weiter entfernt. Und sobald die am Haus sind, gibt es den ersten Termin mit denen. Da setzen wir uns zusammen mit unserem Chef auch und besprechen das Stück, was sie sich vorgestellt haben. Die bringen dann im Idealfall schon Figurinen mit, also Zeichnungen von jeder Figur. Und anhand dessen fangen wir dann halt an zu arbeiten. Dann suchen wir Sachen raus, gucken, ob wir was neu anfertigen müssen oder ob wir noch was im Fundus haben, was aufgearbeitet werden kann. Genau, und so plätschert das dann vor sich hin, bis die Proben anfangen.
Und kam es auch schon mal vor, dass du dann da was ausgearbeitet hast und der Darsteller, der sich in die Rolle ja auch hineinversetzt, gesagt hat, unterschreibe ich nicht so, finde ich jetzt nicht passend?
Nee, dann später bei den Proben nicht mehr. Wir haben halt, bevor die Proben überhaupt anfangen, machen wir immer Anproben vorher. Wir probieren die Perücken an, ob die passen. Wir probieren das Make-up ausgegebenenfalls. Und da passiert es dann schon, dass dann der Darsteller mal sagt, oh, wäre es nicht besser, wenn meine Haare ein bisschen länger wären? Wäre es nicht cooler, wenn das und dies? Aber das machen die im Endeffekt dann mit den KostümbildnerInnen aus. Aber da gibt es jetzt eigentlich, man spricht sich immer ab. Also man würde jetzt auch nichts machen, was der Darsteller gar nicht will oder ganz, ganz schlimm findet. Aber die wissen ja auch, dass es nur für die Rolle ist. Und da geht es dann eher so um praktische Sachen. Wenn sie irgendwie ein Schnurrbart geklebt kriegen und er sagt, es tut mir leid, ich kann damit nicht singen, der geht immer ab, der ist irgendwie total unbeweglich, dann versucht man halt einfach, die beste Lösung zu finden.
Und in diesem Ablauf, was sind da so die stressigsten Phasen, beziehungsweise was sind so die Highlights?
Also, das Highlight ist eigentlich, wenn man eine Perücke im Fundus findet und die passt auf Anhieb. Das ist immer super. Spaß. Aber die stressigste Phase ist eigentlich so, wenn es an die Endproben geht. Es gibt dann 4 Endproben, manchmal auch 5. Alles mit allem, Hauptprobe 1, Hauptprobe 2, Generalprobe und Premiere, so ist es zumindest im Schauspiel. Und das ist eigentlich das Stressigste, weil die sind dann immer an 3 aufeinanderfolgenden Tagen und es ist dann immer stressig, wenn was nicht stimmt oder es funktioniert was nicht, muss man dann abends das noch schnell machen oder am nächsten Tag morgens schnell machen, bevor die nächste Probe ist. Und da ist dann immer, ist man dann am Rotieren, bis an der Generalprobe dann alles steht. Und das ist immer so am stressigsten und dass man hofft, das funktioniert alles.
Und was ist dein Highlight? So am Ende, wenn dann die Premiere bevorsteht?
Ja, eigentlich ist das Highlight, wenn die Premiere rauskommt und es hat alles geklappt, alle freuen sich, alle sind ausgelassen, alle gehen auf die Premierenfeier und es hat alles funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und im Idealfall war der Applaus noch gut und das Stück kommt gut an und die Leute sind froh. Das ist immer das Coolste eigentlich.
Okay, dann dir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir dich interviewen durften. Wir haben jetzt super viel hinter den Vorhang geschaut und wollen jetzt auch mal vor den Vorhang schauen. Deswegen geht es jetzt weiter zur Sopranistin.
So, also wir hatten vorhin das Glück, bei einer Probe dabei zu sein. Und wenn ihr davon mehr sehen wollt, unter der Folge haben wir es verlinkt. Einmal auf Instagram könnt ihr hinter die Kulissen sehen, was wir da erlebt haben. Aber jetzt als allererstes natürlich herzlich willkommen und vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht stellst du dich einmal gerade selbst vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, total gerne. Also ich bin Maren, ich bin hier Sängerin am Staatstheater, bin 33 Jahre alt und genau, bin in der, ich glaube, der Produktion, die du jetzt gerade angesprochen hast, da singe ich die Hauptpartie von der Miss Donny Thorne.
Okay, und du bist fest angestellt hier oder freiberuflich?
Ich bin fest angestellt hier. Ich bin seit 2000, lass mich kurz nachrechnen, 16 am Haus und seit 2018 fest im Ensemble.
Okay, und kannst du vielleicht trotzdem einmal erläutern, wie das ist, wenn man freiberuflich arbeitet, wie man an diese Jobs drankommt?
Also es ist immer ganz unterschiedlich, je nachdem, ob man sich jetzt eher wirklich nur als Sängerin für Musiktheater oder wirklich auch spezialisiert zum Beispiel ins Konzert, gibt es immer Agenturen, mit denen man zusammenarbeiten kann, dann natürlich über die Möglichkeiten, sich bei Veranstaltern direkt vorzustellen oder auch bei Theatern sich eben vorzustellen, die Leute zu kontaktieren. Aber in der Regel geht es über die ZAV, das ist die zentrale Arbeitsvermittlung vom Bund eben auch, die eine Kartei hat, wo dann die Theater entsprechend anfragen und sagen, hey, wir brauchen jemanden für diese und diese Partie. Kennt ihr jemanden? Habt ihr jemanden in der Kartei? Dann wird man darüber vermittelt. Dann gibt es private Künstleragenturen Und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, auch in der freien Szene viel zu arbeiten. Das habe ich auch viel gemacht, mache ich auch nach wie vor. Und da hat man dann verschiedene Möglichkeiten, entweder direkt Veranstalter anzusprechen oder man wird angesprochen für gewisse Projekte oder Dinge, die man eben schon in der Vergangenheit gemacht hat für zukünftige Projekte.
Ist es dann oft so, dass das irgendwie über Connections läuft? Also der kennt den und so kommt man dann irgendwie an die Rolle?
Naja, an die Rolle weniger, aber Connections gibt es natürlich. Also ich meine, die Theaterwelt ist klein, also natürlich kennt man immer irgendwie irgendjemanden. In meinem Fall ist es zum Beispiel so, ich mache super gerne zeitgenössische Musik. Das ist eher eine kleinere Nische in der klassischen Musik, also ist keine super Nische, aber jemand wie ich, die ganz klassisch an einem Opernhaus oder einem Theater arbeitet und eigentlich eher im klassischen Opernrepertoire aufgehoben ist, dass die sich auch sehr für zeitgenössische Musik interessiert, ist eher selten. Und dann kann man natürlich immer mal sagen, oh, ich kenne jemanden, die brauchen gerade jemanden, der ganz schnell irgendwie was lernt. Kannst du dir das vorstellen, das irgendwie in einer Woche zu lernen und dann auf die Bühne zu stellen? Also so einspringermäßig, das kommt immer mal vor. Und das ist auch schön, weil dann kommt man natürlich in Kontakt mit verschiedenen Leuten. Aber klar, also man muss sich ein bisschen in der Szene auch kennen, weil letztlich ist es ein kleines Netzwerk und genau, also es hilft immer, wenn man Leute kennt, natürlich, klar.
Und wie kam es bei dir überhaupt zum Theater allgemein?
Also ich habe angefangen, Gesang zu studieren. Da war ich, glaube ich, 20, habe ich angefangen. Ich habe davor immer super viel Theater gespielt, super viel Schauspiel gemacht, immer auch schon gesungen. Also das waren für mich irgendwie immer so ganz wichtige Themen, mich damit zu beschäftigen, eben auch in meiner Freizeit, als ich dann noch Jugendliche war, auch noch zur Schule gegangen bin und dann habe ich irgendwann gesagt, boah, das ist eigentlich ganz cool, das kann man eigentlich ja auch als Beruf machen und dann habe ich gedacht, ich möchte gerne Gesang und Schauspiel verbinden, also nicht nur das eine und dann war für mich klar, Oper liegt mir näher als Musical und dann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich das und habe dann eine Aufnahmeprüfung gemacht für Operngesang in Frankfurt, habe dann dort auch studiert und bin während meines Masters schon hier im Opernstudio oder im Jungensemble gewesen. Also habe sozusagen so 2 Jahre hier schon mal so reinschnuppern können, parallel zum Studium. Und als das dann auslief, durfte ich dann hier auch fest im Ensemble als Angestellte anfangen. Genau.
Du hast es eben angeschnitten. Warum Mainz genau? Ist da ein Grund für?
Also erstmal ist es für mich persönlich ein ganz, ganz besonderes Haus, weil wir eben einen sehr, sehr großen Facettenreichtum haben, eben auch in der Sparte des Musiktheaters, also von der klassischen Oper bis hin zu freien Projekten, Performances, was mir als Sängerin, die eben sich ganz gerne auch breit aufstellt, total entgegenkommt. Also ich durfte auch schon ein eigenes Projekt machen in der Kakadu-Bar, das ist ja so ein kleinerer Spielort. Das ist auch ganz schön, wenn man sich dann irgendwie auch mal so an Konzeptionen für Spielorte, aber an einem großen Haus letztlich ja irgendwie mal ausprobieren darf und auch mal so ein bisschen über seine Grenzen hinausschauen kann und nicht nur als Interpretin und Darstellerin agiert, sondern eben auch nochmal andere Dinge ausprobieren kann. Und das ist für mich ein riesiges Geschenk. Also ich sehe das als total großes Privileg, hier mich zu den Kolleginnen zählen zu dürfen, weil das einfach große Freude macht und ganz besonders ist, hier arbeiten zu können.
Und wie läuft so die Vorbereitung auf denn so eine Rolle vor? Hast du da irgendwie ein Schema?
Ja, es kommt immer drauf an. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ans Beispiel von Miss Donnithorne gehe, das ist ja eine relativ moderne Musik, also komponiert in den 60er, 70ern. Und die lernt sich natürlich ein bisschen langsamer, sage ich mal, als jetzt so ein ganz klassisches, weiß ich nicht, ein Stück zum Beispiel von Mozart aus der Zauberflöte, was man irgendwie immer schon mal gehört hat. Man kennt die Melodie. Also ich habe gerne viel Vorlauf, je mehr, desto lieber, um so peu à peu mich an so eine Rolle und auch an diese Musik heranzuwagen, gerade bei moderner Musik auch das entsprechende, also so die Haptik von der Musik so kennenzulernen, sich da so ranzutasten, zu verstehen, wie denkt sich der Komponist oder die Komponistin eine Stimmfarbe, wie hat sich da jemand was vorgestellt, wie man das interpretieren soll. Dann gibt es teilweise unterschiedliche Noten, die gar nicht so klassisch aussehen, wie wir das kennen mit so einem Notenkopf und einem Hals, sondern sind da noch Kreuze drauf und Kreuze auf dem Notenhals und du denkst so, what, okay, brauche erstmal eine Legende, um das irgendwie auszuführen, was da hinterher zu sehen ist. Und je mehr Zeit ich habe, desto gründlicher kann ich das machen und deswegen mache ich das gerne mit viel Vorlauf. Also das dann auch nochmal liegen lassen zu können, ist auch immer ein großer Luxus. Ist natürlich in einem engen Betrieb nicht immer möglich, aber genau, also ich habe jetzt ungefähr so 2-3 Monate schon vorgearbeitet für diese Partie, um die jetzt auswendig hinterher auf der Bühne dann auch gestalten zu können.
Okay, und ist das oder wie ist das, wenn man sich zum Beispiel nicht in die Figur hineinversetzen kann? Also passiert das überhaupt? Ist dir das schon mal passiert?
Ja, klar. Also du begegnest natürlich Figuren und Charakteren, wo du denkst so, oh Gott, die ist mir so fern, ich weiß nicht, wie ich da dran gehen soll. Aber eigentlich mich macht es immer neugierig, weil ich immer denke, ey, wir sind als Menschen, wir haben so viele Facetten in uns und sicherlich auch viele Punkte, die wir nicht an uns mögen. Und sich da so reflektierend eigentlich mit so einem Abstand und einer Distanz auch mal selber begegnen zu können und auch zu sagen, hey, ich beschäftige mich jetzt mal mit einer Sache, die mich eigentlich an mir vielleicht sogar stört, die ich nicht gut finde, die ich menschlich verwerflich finde. Es kommt ja alles vor. Also ich meine, es gibt ja auch immer die bösen Rollen bei uns. Und ich durfte zum Beispiel auch mal so eine richtig intrigante, fiese, so vorne weg super nett und hinten so die schlimmste von allen, also bei Nabucco, so eine kleine Fadenzieherin spielen, wo ich auch gedacht habe, boah, ist mir so fern. Und manchmal fällt es einem ganz leicht, Sachen zu spielen, die einem persönlich sehr fern sind. Aber es ist eben ein ganz großes Privileg auch in diesem Beruf, sich immer mal wieder neu zu begegnen und dann auch zu hinterfragen und selber zu reflektieren. Und das ist ein total schönes Geschenk.
Also würdest du sagen, dass durch diese Hineinversetzung in die verschiedenen Charaktere, das auch in eine gewisse Art und Weise deinen Charakter geprägt hat, so wer du jetzt persönlich einfach bist, durch dieses Reflektieren?
Auf jeden Fall, ja. Weil letztlich bringst du ja auch immer was auf die Bühne, was von dir ist. Also du kannst dich ja von dir selber nicht trennen. Du bist immer irgendwie mit deinem Körper, mit deinem Selbst. Auch wenn ich bei Miss Donnithorne irgendwie 6 Charaktere spiele, auch wenn es sich innerlich wahnsinnig zerrissen anfühlt, draußen bist du immer noch letztlich als ein Körper zu sehen. Und das bringt einen immer wieder in Konflikte, auch, aber Konflikte sind ja auch immer dazu da, dass man sich irgendwie reibt, dass man weitergeht, dass man Grenzen aufdehnt, dass man sich auf diesen Schwellen irgendwie auch gerne aufhält und dann entsprechend einen Mehrwert daraus ziehen kann. Und deswegen hilft das immer total, wenn man sich mit der eigenen Rolle, die man darstellt, nicht nur auf der Bühne konfrontiert, sondern irgendwie auch immer mal wieder nachbereitet. Also nicht nur auf der Bühne das darstellt, sondern man muss es ein bisschen mit nach Hause nehmen, um es dann loslassen zu können und nicht die ganze Zeit irgendwie blöde Kinderwitze zu erzählen, weil man sich heute zum Beispiel damit beschäftigt hat, einen 6-jährigen kleinen Jungen darzustellen.
Und was ist, wenn du, also wenn du dich in die Figur hineinversetzen konntest, die aber die Umsetzung vielleicht von Kostüm, Maske oder so nicht gefällt oder beziehungsweise du setzt dich ja 2-3 Monate damit auseinander und die Person in der Maske oder im Kostüm muss sich ja auch mit dem Charakter auseinandersetzen. Was passiert in dem Moment, wo ihr aufeinander trefft und merkt, dass ihr beide irgendwie eine andere Vorstellung hattet? Oder ist das überhaupt mal vorgekommen?
Also ich meine, es gibt natürlich unterschiedliche Ästhetiken, die man pflegt. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, ich bin ja nicht privat hier. Ich bin ja auch Teil eines großen Komplex und gerade Kostüm, Bühnenbild, Regie, Dramaturgie, die KollegInnen, die setzen sich schon, weiß nicht, 2 Jahre vorher mit dem Thema auseinander und das ist dann auch meine Aufgabe, da einfach zu vertrauen. Also auch zu sagen, hey, eure künstlerische Umsetzung ist die Optik, meine künstlerische Umsetzung ist die Darstellung und eigentlich bis jetzt jedenfalls hatte ich immer das Gefühl, dass es am Ende immer Hand in Hand geht. Selbst wenn es nicht meine eigene Ästhetik ist, muss es ja auch nicht sein. Also deswegen, letztlich ist es eher noch, um auch nochmal an die Frage mit dem Charakter, der einem vielleicht nicht gefällt, anzuknüpfen, eigentlich immer auch eine schöne Spielaufgabe, dass man merkt, hey, das hätte ich jetzt vielleicht selber gar nicht so ausgewählt, aber wie mache ich das zu meinem? Wie bringe ich das zum Leben? Wie stelle ich das auf die Bühne und bekomme dann genau die Fantasie ausgelöst beim Zuschauenden, dass man das Gefühl hat, hey, das ist eine coole Welt, in die ich da eintauchen kann.
Und kannst du sagen, was so deine Highlights sind im Prozess und vielleicht was so die stressigste Phase ist?
Also ich fange vielleicht mal mit der stressigsten Phase an. Das ist auf jeden Fall, wenn es sich Richtung Premiere zuspitzt. Also dann werden die Die Proben werden intensiver, weil man natürlich viel weniger Zeit hat, Sachen auszuprobieren, mal über Dinge zu sprechen, nochmal auszuprobieren. Also wenn es sozusagen so ein bisschen langsamer vor sich hin plätschert, so ein Beginn des Probenprozesses, wo man einfach noch Zeit hat, auch einander kennenzulernen, das Stück kennenzulernen. Und wenn man dann merkt, oh, es geht jetzt so auf die Zielgerade zu und das muss man erstmal auch konstitutionell durchhalten. Und das ist ja auch, was das Spiel angeht, jetzt nicht nur vorne an der Rampe stehen, sondern es wird sehr körperlich, also mit Springen und Hüpfen und Machen und über dem Boden. Und also das, da ist man wirklich ganz körperlich involviert und dann merkt man schon, das vereinnahmt einen dann einfach und das wird dann schon sehr stressig. Aber für mich ist tatsächlich so die Anfangsphase von so einer Produktion, wenn alles so langsam zusammenkommt, immer die spannendste. Also ich mag das total gerne, wenn man wirklich Zeit hat, so die erste Woche, die ersten zwei Wochen noch nicht so dieser Stress vom man muss jetzt fertig werden herrscht, sondern man sich wirklich so rantasten kann, den Tritt miteinander finden kann, die Umgangsform miteinander finden kann. Und das finde ich immer sehr, sehr berührend irgendwie, wenn man merkt, so jetzt laufen die Fäden so langsam zusammen und es entspinnt sich ein Ganzes.
Ist das dann dein Highlight oder ist dein Highlight, wenn du dann auf der Bühne stehst?
Es ist so ein anderes Highlight. Also auf der Bühne stehen ist natürlich ein Highlight, auf jeden Fall. Also ich meine, sich da hinzustellen und auch so ein bisschen auszusetzen, aber gleichzeitig eben auch was mitteilen zu dürfen. Es ist natürlich ein großer, wundervoller Teil meines Berufs, aber das Miteinander, ein Team zu sein, ein Ensemble zu sein, zusammen an einem Strang zu ziehen, um am Ende was auf die Bühne stellen zu können, das gehört genauso zu meinen Highlights, weil ich bin zwar Solistin, aber ohne mein Team und ohne alle anderen KollegInnen, die mit dabei sind, kann ich hinterher nicht auf die Bühne gehen. Und das ist für mich eben so das persönliche Highlight, glaube ich, dahingehend, dass es einfach ein toller Beruf ist, der so viele Facetten hat, die jenseits des glamourösen Auftritts auf der Bühne liegen, die einen eben genauso mitnehmen können und fröhlich und vergnügt und munter stimmen.
Und wie läuft denn so eine Nachbereitung ab, wenn du dann von der Bühne runtergehst, nachdem du aufgetreten bist? Weil ich stelle mir das schon komisch vor, du spielst vor mehreren hundert Menschen und dann sitzt du alleine in deiner Kabine. Also wie geht's dir damit? Hast du das Gefühl von Erleichterung oder von Trauer? Was spiegelt sich da in dir wieder?
Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also es kommt erstmal drauf an, hat man einen Abend gespielt, wo man wahnsinnig viel Verantwortung übernimmt. Also je größer die Rolle, desto höher, sage ich jetzt mal, ist auch der Adrenalin-Peak, auch die Leistung, die man auf der Bühne irgendwie abliefert, ist natürlich was anderes, ob man 40 Minuten Musik singt oder drei Sätze hat für eine kleinere Partie, was nicht bedeutet, dass die nicht weniger wichtig sind, aber da ist, sage ich jetzt mal, der Fall nicht so groß. Wenn man wirklich jetzt so einen Abend wie Miss Donnithorne spielt, dann ist man dahinterher schon ganz schön leer erstmal, weil man hat sich natürlich komplett verausgabt und gibt immer sein Bestes und manchmal funktioniert es vielleicht auch nicht ganz ideal, wie man sich das vorstellt. Da muss man natürlich auch mit umgehen, dass es eventuell Punkte gibt, wo man sagt, ah, da habe ich einen Schlag zu spät rein in die Musik wieder eingesetzt oder da habe ich irgendwie vergessen, den Mantel auf diese Position zu legen und dann hat er mir an einer anderen Spielposition gefehlt. Also natürlich gibt es immer wieder auch Momente, an denen man so ein bisschen scheitert. Aber was mir immer viel hilft, ist tatsächlich hinterher mit den KollegInnen zu sprechen. Jetzt habe ich natürlich bei so einem Mono-Oper nicht so viele KollegInnen mit auf der Bühne, aber natürlich im Orchester, also auch wenn es eine Kammerbesetzung ist, mit dem Dirigenten oder den KollegInnen, die hinter der Bühne sind. Genau, also da Austausch hilft immer total, Kommunikation hilft und sich eben auch so kleine Rituale schaffen, wie, also für mich ist es immer wichtig, irgendwie, dass ich mein Kostüm einfach ordentlich zusammenlege oder ordentlich wieder aufhänge und also wirklich mit einer Bewegung auch so aus meinem Sichtfeld räume, um für mich wieder Platz zu machen.
Und wie ist das so jetzt im Vergleich, wenn die Saison zu Ende ist und dich von so einem Charakter verabschiedest? Was ist da der Unterschied?
Oh, das ist schon heftiger, glaube ich. Also so Figuren gehen zu lassen. Also es kommt natürlich auch mal ganz drauf an, wie nah einem die sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Nabucco spreche, da habe ich die Partie der Anna gesungen, die eben so ein bisschen hinterrücks war und so ein bisschen sneaky. das hat mir total Spaß gemacht, die auf die Bühne zu bringen. Mich von der zu verabschieden, fällt mir dann aber nicht so schwer. Aber jemand wie zum Beispiel Gretel, die singe ich wahnsinnig gerne. Und es hat natürlich auch ganz viel von mir da drin. Also meine Eltern waren damals in der Vorstellung und haben gesagt, oh, ich habe irgendwie so meine 8-jährige Tochter wieder gesehen. Und da ist ja irgendwie auch, also man merkt, dass dann so ganz viel von einem selber drin ist. Und wenn man weiß, die kommt wieder, dann fällt der Abschied ein bisschen leichter. Aber ich glaube, wenn ich dann irgendwann an den Punkt komme, wo das entweder hier nicht mehr gespielt wird oder ich es nicht mehr singe, ich glaube, dann wird das schon, dann tut das schon weh, weil man lässt irgendwie auch so eine gute Freundin dann so ziehen tatsächlich. Ja.
Alles klar. Also von unserer Seite wäre es das dann gewesen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir dich interviewen durften. Sehr genau, gerne. Das wär's.
Das war unser Blick hinter die Kulissen des Staatstheaters und in die unterschiedlichen Departments. Wir hoffen, dass ihr einen guten Überblick bekommen habt und dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Wir werden uns jetzt definitiv Salome ansehen und denkt dran, dass ihr mit dem Theater-Euro umsonst ins Theater reinkommt.
Genau, alle weiteren Infos zu Salome findet ihr im Infotext sowie auch den Instagram-Account vom Staatstheater Mainz und vom Hoch3-Podcast. Und wenn ihr noch nicht genug von uns bekommen habt, freut euch jetzt schon mal auf die Folge von Paula und Tessa, die zusammen mit Professor Petra Eisele aus der Fachrichtung Kommunikationsdesign unserer Hochschule über das Thema Women in Design reden. Genau, das war's von uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.